Auch heute Abend zu meinem zweiten Dienst ein herzlicher Gruß von dieser Stelle aus, mit der Erwartung, dass unser erhöhter Herr durch sein Wort, durch seinen Geist uns segnen möge. Ich habe heute Nachmittag, ich will es nochmal wiederholen, über das Thema gesprochen, was wir in Christus sind und haben. Und nun heute Nachmittag, das, was bleibt, Glaube, Liebe und Hoffnung. Dieses heute Abend dargestellte Thema stammt ja aus dem 1. Korintherbrief, dem 13. Kapitel, Vers 13. Ich habe nur vertauscht hier die Begriffe Liebe und Hoffnung, die Hoffnung hier zum Schluss gesetzt. Es findet sich diese Dreiheit noch einmal in 1. Thessalonicher Kapitel 5, wo die klare Zielrichtung von Gott angegeben ist, wo es dann heißt, wir sind bewahrt vor dem Zorn, der am Schluss dieses Äons, eschatologisch gesehen, die Menschheit trifft, dass wir da eine Waffenrüstung haben, und zwar angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm, ja, der Hoffnung, eigentlich heißt es Erwartung, ja, zur Errettung drohen. Also hier haben wir wieder diese Dreiheit. Und damit wollen wir uns heute Abend befassen. Und von daher ist auch das Thema schon strukturiert, Glaube, Liebe und Hoffnung. Es sind ja Begriffe, die heute immer wieder verwendet werden, auch so im alltäglichen Sprachgebrauch. Aber was der Mensch unter Glauben, unter Lieben und Hoffen versteht, ist so wenig inhaltlich mit den Aussagen der Bibel identisch, dass wir dahinter fragen müssen. In der Regel, wenn wir beim Glauben sind, ist es doch so, Glauben, naja, ich meine, es könnte sein, es ist eine Vermutung. Der Glaube aber, wie ihn die Schrift sagt, ist eine Gewissheit. Und deswegen müssen wir uns mit diesem Begriff des Glaubens zunächst einmal auseinandersetzen. Nachher bei Liebe und Hoffnung werde ich also auch die allgemeinen Darstellungen kurz einführen. Ich nenne zunächst einige Bibelstellen, und zwar finden wir in den Evangelien sehr oft diese Aussage, dir geschehe nach deinem Glauben. Gehe hin, ich nenne jetzt mal einige Stellen. Ja, dein Glaube hat dich geheilt. Matthäus 10, 52. Oder der Jesus fragt die Jünger, wo ist denn euer Glaube? Sehr oft sagt der Herr Jesus, wenn Menschen zu ihm kamen und etwas von ihm erwartet haben, ja, dein Glaube hat dich geheilt. Zum Beispiel dem römischen Hauptmann muss er bescheinigen, so einen Glauben habe ich in Israel noch gar nicht gefunden. Er hat also einen großen Glauben. Es gibt also einen kleinen Glauben und einen großen Glauben. Ja? Warum seid ihr so kleingläubig, fragt der Herr Jesus, weil die Jünger im Blick auf die Stillung des Sturms. Wir kennen ja die Geschichte, brauchst im Einzelnen nicht zu entfalten. Nun müssen wir wissen, dass dieser Glaube auch sich entfaltet und vor allen Dingen, und damit setze ich hier beim Wesen an, ein Geschenk Gottes ist. Der Glaube ist nicht eine eigene Leistung, nicht unsere Produktion. Wenn das so wäre, dann würde der Glaube vom Menschen zu Gott hingehen. Sicher? Hat der Mensch eine Verantwortung. Aber ich möchte es nochmal betonen, die Priorität liegt eindeutig bei unserem Gott und Vater. Es kommt niemand zum Sohn, wenn der Vater nicht zieht. Und liebe Geschwister, was wird heute alles getan? Ich muss das auch immer wieder jetzt heilsgeschichtlich prophetisch beleuchten, um diesen Glauben den Menschen dieser Zeit zu vermitteln. Es ist ja alles gut gemeint. Vor allen Dingen, welche Methoden, welche Medien werden denn damit verwandt? Ich sage ganz klar, Geistliches kann nur mit geistlichen Mitteln und Methoden erreicht werden, oder? Das andere ist sogar eine Gefahr. Wenn man versucht, den Menschen mit Methoden, mit den Elementen dieser Welt entgegenzukommen. Es wird ja oft dann die Stelle des Apostels Paulus zitiert, wo der Apostel Paulus ja sagt, den Juden ein Jude, den Griechen ein Griechen. Das ist aber ein ganz anderer Ansatz. Er ist ihnen auf dieser Ebene begegnet, aber mit geistlichen Mitteln. Und es ist ganz klar, wenn wir die Botschaft bezeugen, müssen wir natürlich unterscheiden, ob ich das als Lehrer in der Grundschule Schülern vermitteln will oder ob ich an der Universität Theologie vermitteln will oder ob ich in einem Gespräch bin mit jemandem, der bereits im Glauben gewachsen ist. Hier müssen wir also immer wieder differenzieren. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding. Und darum ist auch die Frage zu beantworten, worauf bezieht sich eigentlich der Glaube? Die katholische Kirche sagt zum Beispiel, ja, Glauben heißt, das annehmen, was die Kirche lehrt. Das ist für mich nicht das Entscheidende. Es geht auch gar nicht zuerst um Dogmen, um irgendwelche Glaubenssätze. Es geht hier um eine Person. Also Zentralpunkt, Mittelpunkt des Glaubens ist nicht eine Sache, sondern eine Person. Und damit wird ein ganz persönliches Verhältnis des Glaubenden aufgebaut zu dem, der diesen Glauben wiederum vermittelt. Und Sie merken schon, das geht weit, was ich bisher schon angedeutet habe, über das hinaus, was wir unter dem alltäglich pragmatischen Sprachgebrauch so verstehen. Dieser Glaube, wie ihn die Schrift bezeugt, muss heute durch Wort und Geist geweckt werden. Denn der Herr kommt heute nicht, und das müssen wir eben auch sehen im Sinne der heilsgeschichtlichen Entwicklung, ja, durch einen Engel, und verkündigt uns eine Botschaft, wie seinerzeit, als die Geburt Jesu angekündigt wurde. Gott hat früher auf mancherlei Art und Weise, eben durch Engelbotschaften, durch Visionen geredet. Ja? Aber heute hat er, nach Hebräer 11, Vers 1, zuletzt geredet durch seinen Sohn. Und das Wort Gottes ist mit diesem Sohn identisch. Jesus Christus ist das Wort, aber es ist ein lebendiges Wort und das muss es auch sein hier bei der Verkündigung, dass dieses Wort innerlich in unsere Herzen hineingeht und dass damit Christus selbst sich offenbaren kann und was sein Heil, seine Erlösung anlangt. Und darum jetzt einige ganz konkrete Stellen. Zunächst aus Römer 1, Vers 17 eine ganz bekannte Stelle. Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben, zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und hier haben wir im Gegensatz schon zu der Botschaft des Alten Testamentes eine Weiterführung, eine Offenbarung. Nicht durch des Gesetzes Werke, sondern durch Glauben an den, der die Gerechtigkeit am Kreuz auf Golgatha für uns erworben hat. Und nochmal Römer 3, Vers 28, wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne des Gesetzes Werke. Der Unterschied zwischen Religion und dem biblischen Glauben besteht eben immer darin, Religion hat es mit der eigenen Leistung der Angehörigen dieser Religionsgruppe, dieser entsprechenden Religion zu tun. Glaube aber ist ein individuelles Verhältnis des Menschen zu Christus, dem sich Christus geoffenbart hat. Also wenn man mal beobachtet, wie etwa die zweitgrößte Religionsgemeinschaft auf Erden, der Islam, geprägt ist von Gesetzeswerken. Das ist alles genau vorgeschrieben. Fünfmal am Tage beten. Und wenn, das haben Sie sicher ja schon gesehen, ja, da, die Männer sind übrigens nur dann in den Moscheen dabei, ne? Alles genau bis auf die Zeiteinheit hin vorprogrammiert ist, dann ist das irgendwie faszinierend, aber das ist Menschenwerk. Und vielleicht noch mehr, nicht? Da ist eine gewisse Inspiration von anderen Mächten dahinter. Oder diese fünf Säulen bekennen immer wieder, ne? Es gibt keinen Gott außer Allah und seinen Propheten. Das, was immer wieder verkündigt wird. Oder dann die Gebete am Tag. Almosen geben. Und pilgern, wenn irgend möglich, nach Mekka zu den Heiligtümern, ist alles vorgegeben, was hier ein gläubiger Muslim praktizieren soll. Bei uns sollte das anders sein. Je weniger Wesen und Glaube da ist, umso mehr sind äußere Gebote, Riten, irgendwelche Vorschriften da. Und ich sage es noch ganz offen, so ist es im Katholizismus, da haben wir 7 Sakramente und wenn jemand ein treuer Katholik ist, dann muss er all diese Sakramente erfüllen und dann hofft er irgendwie, das Ziel zu erreichen. Heilsgewissheit entsteht dadurch eben nicht. Dann fragt man sich ja, wenn das Gesetzeswerke sind, habe ich denn auch wirklich genug getan? Habe ich, und das wäre das, was ich vorhin noch nicht gesagt habe, auch entsprechend gefastet. Das Fasten gehört bei den Muslimen auch dazu. Immer wieder tun, tun, tun. Dürfen wir da nicht dankbar sein? Ja, müssen wir denn gar nichts tun? Oh ja. Nicht, dieser Glaube hat 2 Seiten. Einmal ist es das Entscheidende, das Vertrauen, aber dann muss das auch Konsequenzen haben. Und insofern können wir das, was Jakobus sagt, nicht einfach ausklammern. Ne? Wenn der Glaube keine Werke hat, ist er tot in sich selber. Der Umkehrschluss heißt doch so. Wenn die Werke, ich möchte mal hier sagen, die Frucht des Geistes nicht da ist, ja, dann stimmt es mit dem Glauben nicht. Ne? Wenn der Glaube in Ordnung ist, gottgemäß, dann muss daraus auch etwas folgen. Und das sehen wir in der Schrift immer wieder. Darum, wenn du mit dem Munde Jesus bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du errettet werden. Hier haben wir noch das Bekenntnis, das dazukommt. Wir sind gerechtfertigt durch Glauben und dann haben wir, darauf habe ich heute Nachmittag schon hingewiesen, haben wir Frieden mit Gott. Auch das ist wieder ein Kennzeichen, das kennt kein Mensch, der nur religiös ist. Ich sage nochmal, die Religion der Muslime ist keine Friedensreligion. Auch wenn oft vom Frieden gesprochen wird. Der Dschihad, dieser heilige Krieg, ist das, was unbedingt dazugehört. Ich habe es schon mal angedeutet, möchte ich es nochmal sagen, nur damit wir auch immer wieder etwas Verständnis bekommen für das, was angeblich Glauben ist, aber doch nicht mit der Bibel übereinstimmt. Es gibt also das Haus des Friedens und das Haus des Krieges, des Dschihad. Das ist dieses Wort aus dem Arabischen. Nur da, wo ein ganzes Volk diese Scharia, also dieses Gesetz, des Koran auch als Staatsgesetz annimmt, da ist Friede. Bei uns ist was ganz anderes, nicht? Wir haben Frieden mit Gott, weil wir an den glauben, der am Kreuz auf Golgatha uns erlöst hat, der Friedefürst ist. Und wir verbreiten, wenn wir echte Christen sind, eben nicht unseren Glauben mit dem Schwert. Da hat es ja viele Missverständnisse gegeben. Ne? Leider muss man den Christen auch vorwerfen, Kreuzzüge, ja? Dass da der Versuch gemacht wurde, den Glauben auf diese Art und Weise zu vermitteln. Oder wenn Sie den Begriff Karl der Sachsen schlechter gehört haben, nicht wie Karl der Große, die Sachsen zu bekehren versuchte, dann hat das mit den Worten Jesu gar nichts zu tun. Jesus hat den Frieden verkündigt, und wer ihn nicht angenommen hat, den hat er nie mit Gewalt versucht zu bekehren. Im Gegenteil, Sie kennen ja die Stelle, ich habe sie hier schon oft zitiert, wo der Herr Jesus, es wird im Johannesevangelium beschrieben, viele Nachfolger hat und erst auf den Punkt bringt. Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat keinen Teil an mir. Er sagt allerdings, diese Worte sind Geist und Leben. Was passiert da bei den Zuhörern? Wie eine Art Revolution gegen diese Aussage. Der größte Teil geht nicht mehr mit. Die hatten alle die Zeichen und Wunder Jesu erlebt, gewaltige Predigten. Und da musste der Herr die Jünger fragen, wollt ihr denn auch noch weggehen? Keinerlei Bemühungen mit irgendwelchen inszenierten Mitteln oder mit Gewalt, die wieder zurückzukriegen. Der Herr will nur freiwillige Nachfolger, ihr lieben Geschwister. Und das geschieht durch das Gesetz der Liebe. Liebe ist erfüllter Glaube. Und im Blick auf die Zielsetzung können wir das von der Hoffnung auch sagen. Wir leben hier in dieser Welt, und darum sagt Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7, wir wandeln hier durch Glauben, nicht durch Schauen. Also auch da wird wieder deutlich, nicht das Anschauen ist das, was uns den Glauben vermittelt. Je weniger Glauben und innere geistliche Existenz, umso mehr muss der Mensch mit den Sinnen wahrnehmen. Sehen Sie mal, im Mittelalter gab es die wunderschönsten Kirchen. Und der Glaube? Wir wollen uns immer wieder fragen, und ich habe das heute damit auch angedeutet, in der Weihnachtszeit, je weniger Wesen, umso mehr muss drumherum sein. Ich frage Sie mal, könnten Sie eigentlich auch ohne Weihnachtsbaum Weihnachten feiern? Ohne all das? Nichts dagegen, das darf jeder tun und lassen, wie er will. Die Hauptsache ist aber, dass die Hauptsache bleibt. Ihr seid alle, Galater 3, Vers 26, Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Und wenn es heißt an Christus Jesus, dann ist immer der erhöhte Christus gemeint. Es ist ja ein Unterschied, ob ich von Jesus Christus spreche oder von Christus Jesus. Christus ist der Erhöhte, der Gesalbte, das ist der Titel. Jesus ist der Erretter. Korinther 13, Vers 5, prüfet euch, ob ihr im Glauben steht. Das kann nur jeder selber tun, und dieser Glaube ist eine Gewissheit. Hebräer 11, Vers 1, der Glaube aber ist eine Gewissheit, ein Überzeugtsein von Dingen, die wir nicht sehen, also die wir nicht mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Ein Nicht-Zweifeln daran. Das heißt allerdings dann auch, ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und den, die ihn suchen, ein Belohner ist. Also hier wird natürlich unsere Verantwortung auch dargestellt. Wir können, wenn Gott ruft, ja sagen, wir können aber auch ablehnen. Und darum sollen wir gesund im Glauben sein. Titus 1, Vers 13. Dieses Zeugnis ist wahr. Um dieser Ursache willen weise die streng zurecht, ja, die also nicht gemäß des Glaubens leben, ja, dass sie gesund seien im Glauben. Nur gesunde Worte, gesunde Lehre kann auch gesunden Glauben zeugen und entsprechende Konsequenzen aufweisen. Und wenn wir einmal vom Glauben zum Schauen gekommen sind, dann hört das auf. Also bezieht sich, und das darf ich hier schon mal sagen, ich werde das aber am Schluss nochmal deutlich machen, das, was bleibt, auch auf die jetzige Zeit. Der erste Korintherbrief ist ja geschrieben worden relativ am Anfang der Gemeindegründung und das Wort Gottes war noch nicht aufs Vollmaß gebracht. Da gab es also noch eine Art prophetischer Rede und es gab Gaben, die mehr im Sinne der Offenbarungsgaben vorhanden waren und dann sagt Paulus, ja, das wird aufhören. Er spricht sogar davon, da ich wie ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Da ich aber männlich wurde, ja, tat ich ab, was kindlich war. Es gehört zur Übergangszeit, dass viele Gaben aktiv werden und was bleibt, ist für mich Glaube, Liebe und Hoffnung. Und dieser Glaube ist aber so real, dass offenbar wird, wenn wir vor ihm einmal, auch vor dem Bema Christus stehen, ob das, was wir geglaubt haben, wesentlich von ihm innerlich gewirkt wurde. Diese Frucht des Glaubens, durch den Heiligen Geist gewirkt, die wird Bestand halten. Das innerlich immer wieder uns vorzuhalten, damit zu rechnen, ist etwas Köstliches. Es wäre noch manches dazu zu sagen, es gibt eine Fülle von Stellen, ich kann die nicht hier alle aufgreifen, ich habe einige wesentlichen aus dem Neuen Testament aufgegriffen. Und nun zur Liebe. Genauso wie der Glaube begrifflich nicht mehr mit dem Wesen übereinstimmt heute, auch bei vielen, die sich Christen nennen, ist das mit der Liebe. Wenn Sie heute Menschen fragen, was ist Liebe, kriegen Sie viele Antworten. In der Regel versteht man Eros oder Sexualität darunter. Das gehört der Schöpfung an. Oder Philadelphia, auch die Bruderliebe, all das ist nicht falsch. Aber die Agape, die göttliche Liebe, ist das Entscheidende. Und wenn diese Agape ausgegossen ist in unsere Herzen, dann können wir differenzieren. Dann können wir auch unterscheiden zwischen Gesetz und Gnade. Und zwischen Eigenliebe und der Gottesliebe. Denn in 2. Timotheus 3 steht etwas im Blick auf die Eigenschaften des Endzeitmenschen. Ja? Der Mensch der Endzeit wird sich selber primär lieben. Ich übersetze es mal so. Eigenliebe, selbstliebend. Erst komme ich, nochmal ich, eine Weile gar nichts, nochmal ich und dann der andere. Das wären wir alle von Natur aus. Und diese Liebe, auch nach 2. Petrus 1 in den Versen 5 bis 7 wird das beschrieben, ja, die bedarf der Entfaltung. Da ist der Glaube die Basis, dann kommen die Tugenden, die Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Beharrlichkeit, Gottseligkeit und dann erst Bruderliebe und allgemeine Liebe. Also wenn sich das entfaltet, auch im Blick auf das Verhalten, ist das nicht gleich am Anfang vorhanden. Und nun wollen wir aus 1. Korinther 13, das ist ja das hohe Lied der Liebe im Neuen Testament von Apostel Paulus, wollen wir einige dieser Stellen einmal aufgreifen und auch uns damit dem Wesen der Liebe befassen. In den ersten Versen wird gegenübergestellt, was alles auch positiv vorhanden sein kann im Leben derer, die sich gläubig nennen. Wenn aber die Liebe, die Agape nicht da ist, dann ist das Ergebnis gleich null. Man kann also mit Sprachen der Menschen und der Engel reden, also diese Charismata haben. Aber wenn die Liebe nicht da ist, dann ist das wie ein tönendes Erz, eine schallende Zimbel. Das ist schon eine wichtige Sache. Bei diesen Gaben hier kann, das war auch in der damaligen Zeit, so das Echtsein, eine Identität zwischen Liebe und Gaben. Aber hier wird ja vom Missbrauch auch gesprochen. Es kann fleischlich sein und Gaben kann Satan auch missbrauchen. Das habe ich heute Nachmittag auch angedeutet. Also dann ist es mit den Gaben nicht geistlich ausgelöst und ausgewirkt. Oder wenn ich Prophezeiungen habe, alle Geheimnisse, alle Erkenntnisse hätte und die Liebe nicht, dann ist das Ergebnis auch gleich null. Ich vergleiche das gern mit einem Produkt aus der Mathematik, ja, ein Produkt mit zwei Faktoren. Wenn Sie also da einen Faktor nehmen, der kann riesengroß sein, aber mit null multiplizieren, das wissen Sie sicher noch von der Schule, das Ergebnis ist immer gleich null. Also wenn die Liebe diese Null darstellt, diesen Faktor, ja, dann ist das Produkt gleich Null. Und das müssen wir uns immer wieder sagen lassen, denn das trifft uns wesentlich, die Erkenntnisleute. Wir können vieles im Kopf haben. Ich habe das sicher hier schon erwähnt, der Bruder Hans Heck sagte, da gibt es Leute, nicht, die haben Hutgröße 40 und Schuhnummer 20. Die Proportionen stimmen nicht mehr. Ich kann, das ist das Dritte, einen Glauben haben, der Berge versetzt. Wenn die Liebe nicht da ist, Ergebnis gleich Null. Ja. Es wird ja in manchen Kreisen besonders auf Wunder hingewiesen, manchmal sogar präsentiert, in den Medien erscheint das. Das Entscheidende aber, ist das alles mit der Liebe Gottes vereinbar? Und das Vierte, man kann sogar die Habe zur Speisung der Armen geben, also Sozialtätigkeit, sozialtätig sein, den Leib dahin geben, Märtyrer werden. Aber die Liebe, wenn sie nicht da ist, also das Entscheidende in diesem Produkt, dann bringt das nichts. Wir müssen uns das immer wieder sagen lassen. So, nun, was ist denn aber die Liebe? Das Wesen, ich habe auch heute Nachmittag darauf hingewiesen, es geht zuerst um das Sein. Und zwar steht in deinem Vers 4, die Liebe ist langmütig und ist gütig. Also das Wesen der Liebe soll durch uns dargestellt werden. Das habe ich hier oft auch schon gesagt. Das, was wir sind, redet lauter als das, was wir sagen. Ich glaube, das können Sie alle unterstreichen. Menschen der Liebe, wo also die Liebe als Frucht des Geistes vorhanden ist, sind gütig, demütig, langmütig. Und dann steht auch da, was sie nicht tut, sie neidet nicht, ja, tut nicht groß, bläht sich nicht auf. Also hier wird auch das Negative angesprochen, was die Liebe nicht praktiziert. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Und jetzt kommen einige Aussagen, die mich immer wieder sehr erfreuen. Die Liebe, jetzt, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles und erträgt alles. Alles? Wie ist das in der Praxis, ne? Ja, wenn da uns missliebige Leute begegnen, solche, die uns nicht wohlgesonnen sind oder die uns sogar Übles nachsagen und was alles da praktiziert werden könnte, negativer Art, glauben wir das, was hier geschrieben steht. Das kann nur der Herr selber in uns wirken. Durch seinen Geist. Ich habe diese Eigenschaften von Natur aus nicht. Oder hat sie jemand mitgebracht? So in dieses Leben hinein, mit den Erbanlagen der Eltern, Großeltern? Nein. Sie glaubt alles. Übrigens habe ich oft im Blick auf Fragen der letzten Zielsetzung. Das ist ja immer so ein umstrittenes Thema, nicht? Wenn Sie davon reden, dass Gott einmal mit allen zurechtkommt, was gibt es da Feindschaft gegen diese Aussagen? Wenn da steht, die Liebe glaubt alles, wenn Gott das von uns erwartet, ja, und er rechnet das Böse zu, das kommt nämlich nachher noch, ja, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Die Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Gericht, das sind Aussagen der Schrift. Natürlich müssen wir die Gerichte ernst nehmen. Und sie hofft auch alles, erwartet, also besser anstatt hoffen, ich werde es nachher nochmal sagen, ist hier erwarten, dieses Hoffen ist oft zu vage. Sie erwartet alles aber nicht in dem Sinne, dass wir irgendwie ins Blaue hinein glauben, sondern was geschrieben steht. Und alles erdulden, das ist eine hohe Anforderung. Auch da sage ich nochmal, von Natur aus könnte ich das nicht. Die Liebe vergeht nimmer, also sie bleibt. Das ist das Bleibende bis hinein in die Äonen, weil Gott selber die Liebe ist. Alles andere wird mal vergehen. Wenn wir drüben sind, werden wir auch nicht mehr glauben. Dann sind die Hoffnungen erfüllt. Aber die Liebe ist das, was bleibt. So können wir sagen, dass der Glaube und auch die Hoffnung, das möchte ich schon mit einbeziehen, die erfüllte Liebe sind. Und zwar dann, wenn wir einmal, so steht es in Vers 12, ja, ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Wie köstlich, wie mutmachend ist das, dass wir das fassen dürfen. Diese Liebe ist Christus selbst in Person. Es hat keinen Menschen gegeben auf dieser Erde, der so die Liebe praktiziert hat. Und sehen Sie mal, wenn da, ich will es nochmal als Vergleich einbringen, Sie Mohammed gegenüberstellen. Jesus hat sein Leben für die anderen dahingegeben. Und Mohammed hat viele Leben in Kriegen und Auseinandersetzungen, ja, durch all diese Dinge bis hin zu Mord und Totschlag, ja, vernichtet. Jesus hat sein Blut zur Erlösung der anderen dahingegeben. Mohammed hat das Blut vieler anderer vergossen. Leider müssen wir das auch sagen, haben das viele Christen getan. Denken Sie nur an die Inquisition, wie die katholische Kirche, ja, auch in der Gegenreformation, etwa in England ist es ja ganz schlimm gewesen, ne, die wahren Gläubigen verfolgt hat, auf den Scheiterhaufen gebracht hat. Das ist nicht das Wesen Jesu. Darum an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Diese Liebe, die brauchen wir nicht irgendwoher krampfhaft uns anzueignen. Ich sage nochmal, die ist ausgegossen in unsere Herzen, nach Römer Kapitel 5. Mit ihr dürfen wir rechnen, Gottes Liebe ist nicht kleinlich, sondern sie verschwendet sich sogar, wenn wir uns ihm öffnen. Und nun der dritte Bereich, die Hoffnung oder besser gesagt die Erwartung. Hier haben wir es also mit der Zukunft zu tun. Der Glaube darf ergreifen jetzt schon. Was uns durch das Heil Jesu Christi vermittelt ist. Wer glaubt, besitzt. Wir können zukünftige Dinge der Hoffnung auch im Glauben annehmen, aber nicht sofort realisieren. Denn da geschieht ja manches, was nicht biblisch in Ordnung ist. Wie viele haben Dinge, die für das tausendjährige Friedensreich gedacht sind, in die jetzige Zeit hineinnehmen wollen? Oder denken wir an die ganzen Friedensbewegungen, oder das habe ich heute Nachmittag auch angedeutet, dass der Papst da in seiner Weihnachtsbotschaft vermittelt hat, das ist Wunsch, aber nicht Realität. Der Friede Gottes wird jetzt nicht eintreten, sondern erst wenn der Friedefürst kommt und sein Reich aufrichtet. Darum müssen wir biblisch nüchtern sein. Was ist denn Erwartung? Das haben da Menschen schon alles versucht zu realisieren. Und sie sind enttäuscht worden. Zum Beispiel Abraham, ein Vorbild des Glaubens, ja, Römer 4, Vers 18, hat wieder Hoffnung auf Hoffnung geglaubt. Und damit wird etwas deutlich, dass dieser Glaube wieder alles sichtbar ist. Er hat die Verheißungen Gottes genommen und es heißt ja dann von ihm, ja, dass er nicht ansah seinen erstorbenen Leib und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißen hat. Das wird er auch tun. Und wir sind in Hoffnung errettet worden, eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er dann? Ich habe also jetzt nach der Elberfelder Übersetzung diesen Vers zitiert, Römer 8, Vers 24. Hier geht es darum, dass wir Glaubenden in einem Spannungsfeld leben. Wir haben im Glauben angelhaft Vergebung, die Befreiung von der Macht der Sünde, von der Herrschaft Satans. Wir haben vieles im Glauben, aber was haben wir noch nicht? Unseres Leibes Erlösung. Wir dürfen zwar erfahren, auch im Glauben, jetzt schon die Kraft der Auferstehung, aber die Auferstehung noch nicht. Das ist zukünftig. Alles, was man mit Eschatologie bezeichnet, das liegt in der Zukunft, das dürfen wir aber gewiss erwarten. Ich will ein Beispiel bringen. Als ich heute Morgen in den Zug einstieg, ja, habe ich erwartet, dass ich auch pünktlich hier in Siegenweidenau am Bahnhof abgeholt werde. Nicht von dir, lieber Martin. So gewiss dürfen wir auch im Blick auf das Endziel schon, was ich hier einmal nenne, erwarten, dass unser Herr uns empfängt, dass er nach 1. Thessalonicher 4 den Leib des Christus vollendet. Und was eben noch aussteht, ist dies, dass wir dann einen Herrlichkeitsleib bekommen. Auf Hoffnung. Und darum ist es wichtig, was in Römer 5, 10, Vers 13 steht, der Gott aber der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist eine Gewissheit. Nicht? Der Herr selber soll uns erfüllen mit dieser lebendigen Hoffnung, mit dieser Zielsetzung der Herrlichkeit. Das können wir nie aus uns heraus, weil wir die Dinge gar nicht sehen. Die Hoffnung, die wir im irdischen Bereich haben, ist irgendwie noch sachlich zu begründen, abzuleiten von irgendwelchen Fakten und Daten, die wir alle kennen. Aber hier brauchen wir diese Hoffnung, diese Gewissheit der Erwartung. Und diese Hoffnung hängt immer wieder mit der Herrlichkeit der Zielsetzung zusammen. Paulus bittet in dem ersten Gemeindegebet, Epheser 1, Vers 18, um Folgendes. Damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisset, welches die Hoffnung eurer Berufung ist und der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in allen Heiligen. Was steckt allein in diesem Vers drin? Nicht? Hier häufen sich ja die Substantive. So gewaltig, so wuchtig ist das. Wir brauchen dazu auch eine Sichtweise. Ja? Nicht? Wer ein Ziel vor Augen hat und eine irdische Hoffnung hat, der muss irgendwas klar sehen. Und wir auch, aber es sind erleuchtete Augen des Herzens. Das kann man also nicht rational entwickeln. Gott muss uns diese inneren Herzensaugen auftun, dass wir schauen, welche Herrlichkeit der Herr für uns bereit hat, welches die Hoffnung mit unserer Berufung verbunden ist, das Ziel dieser Berufung. Das haben wir nur angehabt, aber Gott muss das in uns hineinlegen. Und das ist dieser eine Leib, der in einerlei Hoffnung auch berufen ist. Nach Epheser 4 sind es ja 7 Einheiten, da ist der Herr in der Mitte, ja. Dann ein Glaube, eine Hoffnung auch, das hängt zusammen. Ne? Dann ein Leib und dann der Vater, eine Taufe und ein Geist ist die Geistestaufe. 7 Stücke zur Einheit und in besonderer Weise ist also auch da die Hoffnung verbunden. Denn Gott wollte kundtun euch, welches der Reichtum der Herrlichkeit des Geheimnisses sei unter den Nationen. Welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit? Das will Gott uns vermitteln. damit wir diese Zielsetzung haben, liebe Geschwister, wenn hier vieles vergeht auf dieser Erde. Und es mag sein, dass wahrscheinlich in diesen Katastrophengebieten, da wo jetzt dieses Erdbeben ausgelöst ist, auch Glieder des Leibes Jesu Christi gelebt haben. Was dann, wenn alle irdischen Hoffnungen zerstört sind, wenn nichts mehr da ist? Ne? Wie bei Paulus im Gefängnis. Wer kann aus dem Gefängnis herausschreiben, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Das kann ein Paulus nur schreiben, weil er diese herrliche Hoffnung hat. Wenn alles hier, wie wir es ja gesungen haben, ne, auch im Staube vergeht, einmal alles zerfällt, dann bleibt diese lebendige Erwartung. Und dann ein Reichtum dieser wunderbaren Hoffnung. Und damit ist wichtig, dass wir das erfassen, dass diese Hoffnung eine Dimension hat, die wir gar nicht aussuchen können. Länge, Breite, Tiefe und Höhe. Das ist keine geometrische Beschreibung im Sinne von geometrischen Dimensionen. Das ist geistlich zu verstehen. Viele Christen kennen nur die Länge und Breite auf das Diesseits, das Horizontale bezogen. Aber auch die Tiefe bis in die tiefsten Tiefen hinein und die höchsten Höhen hat Gott für uns erschlossen. Dieser Reichtum ist allumfassend und ist immer wieder verbunden mit der Person Jesu Christi. Hoffnung der Berufung verbunden mit dem Reichtum der Herrlichkeit. Darum dürfen wir den Blick vorwärts richten. Dürfen wissen, nicht, dass diese Liebe in Verbindung mit der Hoffnung alles erwarten darf. Das hat der Herr uns verheißen. Ich gehe auf die Herrlichkeit dann nachher noch ein, will hier schon noch mal eine Zusammenfassung geben vom Wesen der Hoffnung. Also diese Hoffnung ist verbunden an den, der die Hoffnung vermittelt. Das ist Jesus Christus nach Kolosser 1. Dass wir ihn kennenlernen, wie er ist, wie in Kolosser 1, Hebräer 1 beschrieben wird. Und er ist auch der Grund, der gelegt ist schon nach 1. Korinther 3, Vers 11. Jesus Christus ist Grund dieser Hoffnung und wenn wir da erscheinen, wird deutlich, wie weit haben wir darauf aufgebaut, eigenes oder geistliches, was der Herr selber wirkte. Und es ist der Inhalt, nochmal darauf hingewiesen, der Länge, Breite, Tiefe und Höhe umfasst und der Umfang, wie weit geht der? Bis 1. Korinther 15, Vers 28. Bis Gott sein wird, alles im ganzen Universum oder im ganzen All, Tapanta steht da im Griechischen. Das wird leider manchmal nur mit alles übersetzt. Nein, das ganze All. Ja, und Christus ist dazu gesetzt, das ganze All zu sich hin aufzuhaupten. Wo er das Haupt jetzt der Gemeinde ist, soll einmal auch Christus das Haupt des ganzen Alls werden. Und wenn das erreicht ist, wird er das ganze All dem Vater zurückbringen. Ist das eine Hoffnung? Es wird noch ein bisschen dauern. Äonen, wie lang kann ich ihn nicht beschreiben, aber wir dürfen wissen, das ist doch etwas Wunderbares. Das werde ich morgen verbinden mit den Adventen Jesu, also mit den verschiedenen Phasen der Ankunft, wie sie der Herr vermittelt. Und nun als Abschließendes insgesamt einige Aussagen über die Herrlichkeit. Die lieben Schwestern unter uns, ich spreche nicht über Fraulichkeit jetzt, sondern über Herrlichkeit. Die Feministen wollen ja die Bibel verändern und an dem Begriff der Herrlichkeit werden sie wohl nicht vorbeikommen. Was sind das alles für Versuche? Auch die Schwestern sind mit hineingenommen jetzt in diese Herrlichkeit. Das kommt ja von Herr und Herrschaft. Ich habe das wohl schon mal hier erwähnt. Ich hatte ja in Nordhessen mit einer Theologin zu tun, die sich mächtig, einer Feministin, daran gestoßen hat, was die Bibel alles sagt. Und sie hat die 10 Gebote verändert, ja. Und die wollte also nicht an Herr und Herrschaft und Herrlichkeit erinnert werden. Sie hat dann ihren Namen Helga reduziert auf Elga im Vornamen. Schlimm, ne? Wir dürfen von der Herrlichkeit etwas ganz anderes erwarten. Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit, habe ich schon zitiert. Und noch einmal, Epheser 3, Vers 16, das ist das zweite Gemeindegebet. Auf dass er euch gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch den Geist an dem inwendigen oder inneren Menschen. Weil wir noch in der Spannung leben, dürfen wir jetzt schon etwas von dieser Herrlichkeit erfahren, damit wir befestigt werden im Glauben. Und dir, nach Römer 8, ja, gerecht gemacht hat, hat er schon verherrlicht. Das sind wir doch, reich beschenkte Leute, verherrlicht. Und darum sollten wir wegsehen von uns und unseren Unmöglichkeiten. Mit der Herrlichkeit des Christus rechnen, in den Schwierigkeiten, Nöten, Anfechtungen. Das hat dem Apostel Paulus Mut gegeben. Und darum konnte er auch schreiben in Römer 8, ja, sind wir mehr als Überwinder. Was hat er an Schwierigkeiten durchlebt, durchlitten, durchstorben? Er muss ja bezeugen in 2. Timotheus 2, Vers 10, deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, auf dass auch sie die Errettung oder Seligkeit erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Und hier können wir durchaus sagen, das ist eine Herrlichkeit, die nicht aufhören wird. Das geht ja immer, wenn man den Begriff der Ewigkeit, Äon, nimmt, aus dem Zusammenhang hervor. Und zwar sagt er dann auch, der Herr wird mich erretten von jedem bösen Werk und bewahren für sein himmlisches Reich, dem die Herrlichkeit ist von, jetzt muss man sagen, Äon zu Äon. Und Titus 2, Vers 13, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes, Jesus Christus. Paulus hat ja einen Blick tun dürfen in eine Herrlichkeit. Das ist wirklich eine Ausnahme gewesen, weil er auch eine besondere Berufung erfahren hatte. Dass er aber darüber nicht sprechen konnte. Nämlich, er musste sagen, das ist unaussprechlich. Eine unaussprechliche Herrlichkeit. Und darum sollten wir uns auch darauf freuen einmal. Die freuen sich, die Kinder, an Weihnachten, nicht vor der Bescherung, das ist ja so ein Abbild dafür, was kommt nun, was kriegen wir geschenkt. Aber bei uns darf schon ein bisschen der Schleier gelichtet werden. Wir dürfen den Blick durch den Heiligen Geist dorthin richten, wo Christus selber ist. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Er hat uns erlöst. Dort sind wir schon hinversetzt. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn wir es dann ein bisschen mal ausschmücken wollen oder zumindest beschreiben wollen, ich will es mal versuchen, dann würde ich so beginnen. Was ist denn Herrlichkeit und was ist da nicht mehr? Was ist nicht da? Keine Sünde. Keine Finsternis. Ja? Keine Einwirkung Satans mit Lug, Betrug und allem, was wir hier so finden. Kein Hass. Herrlichkeit, Licht. Gottes Allmacht wird offenbar. Seine Herrschermajestät. Etwas erfährt man ja davon, wenn man die Offenbarung liest, wo da der Gerichtsthron beschrieben wird. Aber das ist noch nicht alles. Auch das ist noch nicht das Letzte, wo neuer Himmel, neue Erde beschrieben wird. Es gibt ja dieses wunderbare Lied, ja, Wenn wir in die goldenen Gassen einziehen, wird aber nur der Schaum meines Heilands allein Grund ewiger Freude und Anbetung sein. Das ist das Entscheidende. Aber ich bin der Meinung, es geht noch weiter, denn das mit der neuen Erde und dem neuen Himmel ist noch sehr stark auf der neuen Erde Israel bezogen, wo die Zahl 12 immer eine Rolle spielt, das habe ich hier schon öfter dargestellt, nicht die 12 Grundmauern, die 12 Tore, die Namen der 12 Apostel, und da ist der Paulus nicht dabei. Ist nämlich kein Tempel da. Und dieser Tempel wird repräsentiert durch Gott, er ist das Licht, eine Herrlichkeit, sodass man dann keine irdischen Lichter mehr nötig hat. Und damit ist die Gemeinde identifiziert, weil unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott und damit haben wir eine kosmische Aufgabe. Und wenn es heißt, dass wir nicht die 12 Stämme richten, wer macht das nämlich? Die 12 Apostel, die richten die 12 Stämme und haben dann noch eine Aufgabe an den Völkern, sehr stark. Wir werden auch mitbeteiligt sein, weil der Bräutigam oder der Mann, wir sind die Glieder, und das Weib sicher zusammenarbeiten. Aber wenn wir den ganzen Kosmos, das ganze Universum richten, das heißt zurechtbringen sollen, mitherrschen, mitregieren, bis eben alles dem Vater zugebracht ist, dann ist das eine Herrlichkeit, eine Aufgabe, die das noch übersteigt. Mitherrschen, mitregieren, das soll unsere Aufgabe sein, wenn wir hier aber auch mit leiden und mit dulden. So hat also auch diese Herrlichkeit einen gewissen Preis. Wir können uns das nicht verdienen, aber wir können die Herrlichkeit schmälern, wenn wir menschlich Eigenes mit einbringen, wenn wir uns nicht umgestalten lassen in das Bild Jesu. Und das sei eine letzte Mahnung, wie denn das geschieht, damit wir das erreichen. Eine bekannte Stelle, ich weiß, dass ich ihn hier bestimmt auch schon zitiert habe, 2. Korinther 3, Vers 17. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also da oben ist dann auch Freiheit in der Herrlichkeit. Ja, kein Zwang, nur die Liebe. Und sicher etwas Faszinierendes, dass wir nur in Staunen kommen können. Nun heißt es hier schon, wo das ist, ja, sollen wir ihn anschauen, oder besser gesagt, dürfen wir ihn anschauen, mit unverhülltem Angesicht, und werden hier schon anfänglich verwandelt von einer Niederlage zur anderen, nein, von einer Herrlichkeit zur anderen. Luther hat übersetzt Klarheit. Das soll schon innerlich hier vorbereitet werden. Das dürfen wir jetzt schon glauben. Und wenn wir dann vom Glauben zum Schauen gekommen sind, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Aber auch die andere Mahnung, wer solche Hoffnung hat, der reinigt sich, sagt Johannes. Nicht? Und das ist das andere, es wird nichts Unreines dort sein. Selbst auf der neuen Erde geht nichts Unreines hinein in die neue herrliche Stadt Jerusalem. Darum ist das, was der Herr uns schenkt, weit erhaben über all dem, was Menschen religiös inszenieren. Sehen Sie, auch Feiertage, es darf sein, sind nur der Schatten von der Herrlichkeit. Nur der Schatten. Und je weniger Wesen und Herrlichkeit, umso mehr muss Schatten da sein. Aber Schatten ist nicht das Wesen. Darum, er ist das Unterpfand selber, unseres Erbes, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit, Epheser 1, Vers 14. Und er gibt uns, das ist auch nochmal ein Gebet des Apostels Paulus, Epheser 3, Vers 16, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. Das ist die Auferstehungskraft Christi in unserem Leben. Und ihm, unserem Gott und Vater, sei Herrlichkeit von Äon zu Äon, so sage ich es. Das letzte nochmal, Kolosser 3, Vers 4, wenn der Gott unser Leben Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Darüber werde ich morgen damit aber etwas sagen, bei den verschiedenen Parousien, Epiphanien. Hier geht es darum, wenn wir als Glieder des Leibes entrückt sind, mit ihm dann verherrlicht zu werden, wenn er nämlich kommt mit Macht und Herrlichkeit. Und das ist ein anderes Kommen. Zu Israel auf dem Ölberg, er kommt aber nicht nur als Haupt, sondern mit den Gliedern. Ist das eine Herrlichkeit? Wir werden nur staunen. Und jetzt dürfen wir angelhaft das schon nehmen, ihn anschauen. Heißt, seinem Worte glauben und vertrauen. Was er zugesagt hat, hält er gewiss. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, er wird es vollführen. Zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. So bleibt Glaube, Liebe und diese herrliche Erwartung. Etwas wunderbar. Ist das wenig, was bleibt? Haben wir nichts Äußeres? Aber es ist Wesen. Und das möchte der Herr uns offenbaren. Amen.